Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr seid Daniel und Micha.
Guten Morgen.
Hallo. Morgen. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick Teil 2. Wir haben uns gestern über Quartal 1 unterhalten, Januar bis März, wo uns aufgefallen ist, so viel kam da gar nicht raus, haben dann trotzdem eine Stunde drüber gesprochen. April, Mai, Juni soll jetzt unser Thema sein. Was ist 2015 erschienen im Quartal 2? Was hat uns begeistert? Was hat uns vielleicht auch nicht gefallen? Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, das Problem, dass ja, sagt keiner was. Das Problem, dass zu wenig rauskam, kann man diesem Quartal wirklich nicht vorwerfen. Da kamen ein paar schöne Titel und auch ein paar sehr große Titel. Und fangen wir doch mal im April an, Daniel. Was hast du denn im April zuerst gespielt?
Vielen Dank für die Überleitung. Du weißt ja schon, was da drin steht, dass ich da jetzt ins Schwärmen geraten werde. Und zwar Assassin's Creed Chronicles China. Der erste Teil dieser Chronicles-Serie, also quasi ein Spin-off des großen Assassin's Creed, der großen Assassin's Creed-Spiele. Und da gibt's China, Russia und India. Und China war jetzt so der Auftakt. Und dann ist leider erstmal nichts passiert. Das können wir schon vorwegnehmen. Das wussten wir nur zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Da war so angekündigt, ja, da kommt jetzt dann irgendwie alle 2-3 Monate neuer Teil raus. Ist dann nicht so eingetreten. Ja, Assassin's Creed Chronicles China ist ein 2D-Schleichplattform.
2,5D Publisher, das ist immer so schön.
Ja, 2,5D, aber das ist ja im Grunde bedeutet das ja nur, dass es halt so Parallax-Scrolling gibt. Also das heißt, dass der Hintergrund nochmal so vorbeizieht und dadurch so eine Tiefenwirkung entsteht. Und es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich Moment, aber es ist jetzt nie so, dass die hintere Ebene eine wirkliche Bedeutung hat. Also im meisten Fall siehst du da nur, dass da was ist, und dann gibt's halt Übergänge, wo du auf hintere Ebenen kannst. Aber im Grunde ist es für die Spielmechanik nicht wirklich von Bedeutung, weil man trotzdem immer nur auf einer flachen Ebene vorne spielen kann. Ja. Und ist für die Leute, die, wie hieß es von Clay Entertainment, das Schleichspiel?
Mark of the Ninja.
Mark of the Ninja. Ja. Daran ist es deutlich angelehnt. Und also mir hat das super gut gefallen, weil einfach diese Mischung aus Schleichmechanik in 2,5D, diese Aquarelloptik, in Kombination mit auch der Atmosphäre und der Musik, also fand ich wirklich ein super tolles Spin-off, und ich freue mich jetzt echt mega auf Russland und China.
Ja, vor allem auch, weil die Settings auch bei allen drei, also es waren immer so diese Settings, die wir auch in den klassischen Assassin's Creed Podcasts immer angesprochen haben, gell? So, die könnten doch mal irgendwie ins China, in Russland oder in, was ist
Indien.
Das dritte? Indien. Sind einfach auch so Welten, wo man sich auch Assassin-Missionen vorstellen kann, und die jetzt aber halt so verbraten werden, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, klingt so negativ, aber meine ich gar nicht so, dass die jetzt da auch mal ausgeschöpft werden in diesen Spin-Offs, finde ich auch sehr schön. Und China hat schon gezeigt, wie toll das sein kann. Und wenn man so die Trailer anguckt jetzt für Russland und Indien, da spielen die, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr mit dieser Optik. Also dieses Aquarellige kommt da noch stärker zum Vorschein, glaube ich sogar.
Ich freue mich richtig auf diese Dreierpackung, die jetzt Anfang nächsten Jahres kommen soll. Denn ich finde gerade diesen Look total ansprechend. Das ist alles so bräunlich-rot. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist halt so, es erinnert mich total an Okami. Und gerade deshalb finde ich es schon irgendwie optisch total schön. Ich bin super gespannt darauf. Und ich muss ehrlich sagen, 2D kommt mir da wirklich auch sehr entgegen. Ich bin bei so 3D-Schleichern, das weiß ja Daniel aus bester Erfahrung, manchmal so ein bisschen überfordert. Deswegen ist so eine Reduzierung auf eine Dimension weniger vielleicht eine ganz gute,
oder? Zwei Dimensionen.
Ja, eigentlich eine ganz gute Idee, aber bin super gespannt. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt auf, also Indien kann ich mir jetzt echt gut vorstellen, aber ich kann mir jetzt so Russland gar nicht vorstellen. Da bin ich echt super gespannt, was sie daraus machen.
Ah, das geht aber auch, weil mit so Zwiebeltürmen und da hat man ja schon
voll
auch
geil,
viel
ja.
So Anknüpfungspunkte. Bei China, nochmal kurz, um das dazu zuzusagen, vielleicht ist das für dich auch eine Beruhigung der Nerven. Man muss eigentlich nicht schleichen. Wenn du schleichst, kriegst du halt, du kannst jedes Level kannst du halt dann mit irgendwie 1, 2 oder 3 Sterne, glaube ich, lösen. Und nur wenn du tatsächlich komplett durchschleichst, nie entdeckt wurdest, kriegst du halt 3 Sterne. Du kannst aber theoretisch auch einfach alle ummurksen und dann so zum Ziel kommen. Und dann kriegst du halt nicht die beste Wertung, aber das Spiel erlaubt das.
Und das Spiel ist auch sehr verzeihlich. Also man fängt immer an zu schleichen. und erledigt dann ein, zwei Leute geschlichen. schleichend erledigt man, schleichend, ach danke, das war das Wort, was ich suche. Und dann wird man beim dritten irgendwie erwischt und muss aber dann den Level nicht von vorne anfangen, wenn man kein Perfektionist ist, sondern kann dann halt einfach auch kämpfen, wie man es halt von Assassin's Creed kennt. Und das Spiel verzeiht dir das insofern, dass du halt einfach nur diesen dritten Stern nicht bekommst, aber du musst nicht abbrechen, sondern du kannst dann einfach deine Waffen und dein Dolch und so natürlich auch einsetzen. Es wird nur kritisch, wenn du halt von sehr vielen erkannt wirst, weil dann bist du halt in der Unterzahl und dann wird es schwieriger. Also Kämpfen ist nicht so verzeihlich wie in den großen Spielen, wo du auch wirklich einfach nur Massenmörder spielen kannst und alles blockst. Das ist bei dem 2D dann schon ein bisschen schwerer, wenn da viele sind, gell?
Ja, das stimmt. Also gegen mehrere, gegen Einzelne geht's eigentlich mal ganz gut, weil du ja auch diese Blockmechanik hast, dass du irgendwie Angriffe blocken kannst. Wenn du dann im richtigen Moment konterst, dann kriegst du die auch mit einem Säbelhieb weg. Und ich habe aber das Kampfsystem nie wirklich ausgenutzt, weil ich immer den Anspruch und den Ehrgeiz hatte, es tatsächlich auch mit 3 Sternen und komplett Schleichen zu schaffen. Deswegen habe ich.
Man hat ja auch so Items, gell, so Glöckchen und geräuschmachende Pfeile und solche Geschichten. Also es ist echt, auch von der Mechanik her, auch wenn es kein Assassin's Creed wäre, würde das auch für sich so gut funktionieren als Spiel. Also
Und ich finde es halt ganz schön, was ich immer sehr cool finde an der Assassin's Creed-Reihe, dass alles irgendwie in so einer Gesamtlore drin ist. Also in der, ich weiß jetzt nicht, wie die Hauptfigur heißt in China, es ist so eine weibliche Assassinin und die wird aber halt dann von Ezio ausgebildet, weil der irgendwie mal für 5 Jahre in China war, weil er flüchten musste und sowas.
Logisch.
Naja, ich finde das schon, es gibt dann halt zumindest immer so Anknüpfungspunkte, die dann halt für Serienfans so nett sind, weil man sich dann halt dann da irgendwie dran erinnert fühlt, wie das Ganze in die Gesamtgeschichte eingebettet ist.
Genau, aber stehen natürlich auch für sich. Man muss Assassin's Creed nicht kennen.
Nö, muss man nicht. Es ist halt ein Fanservice, ein Bonus obendrauf. Ne? Ja. Xenoblade Chronicles 3DS kam da auch noch raus.
Ganz kurz noch, die neuen Teile kommen jetzt Januar und Februar, haben wir gerade noch nicht dazu gesagt.
Doch, hat er mich ja gesagt.
Februar kommt dann auch die Gesamtkollektion mit allen 3 Teilen.
Hat er mich ja auch gesagt.
Habe ich gerade.
Ja, aber nicht Januar, Februar, genau. Xenoblade Chronicles, Micha, ist ein Shame-Spiel bei uns. Ich habe es zwar gespielt dann auch im Quartal 2, aber es ist halt einfach ein riesiges Rollenspiel. Ich hatte das damals auf der Wii schon angefangen, aber auch nicht sehr weit gespielt und dann habe ich mich sehr auf den Port gefreut, dass es jetzt eben für den 3DS umgesetzt wird und es war ja schon technisch sehr beeindruckend, dass so ein riesiges Rollenspiel, was für die Wii-Verhältnisse damals ja schon fantastisch aussah, wie das auf so einem kleinen Handheld funktionieren soll. Und ja, es funktioniert, es ist aber auch nicht hundertprozentig geil geworden, der Port. Aber das Spiel an sich ist natürlich trotzdem super.
Und nur New 3DS, ne?
New 3DS zwingend, genau, weil einfach da mehr Speicher, glaube ich, drin ist in der Neuauflage von dem 3DS. Aber die Xenoblade Chronicles hat auch damals schon das Problem gehabt, es hat sehr viele Menüs und ist auch durchaus ein sehr komplexes Kampfsystem, was man auch erst nach etlichen Stunden so richtig verstanden hat. Und auch so die ganzen Texteinblendungen und so weiter, das ist auf dem 3DS schon alles sehr friemelig und klein und ein bisschen umständlich. Aber es macht trotzdem einen heiden Spaß, weil es einfach ein tolles Rollenspiel ist.
Ja. Also ich bin, ich liebe Xenoblade Chronicles. Ich habe die 2011er Version, also die erschien hier 2011 für Wii. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wir werden später auch mal über den Nachfolger sprechen und so. Aber wirklich, also ich finde, das hat mich absolut begeistert und auf allen Belangen. Also vor allen Dingen auch eins der wenigen japanischen Rollenspiele, die jetzt nicht nur abgedrehtes Design und eine super geile Welt und so haben, sondern auch tatsächlich eine sehr schöne Geschichte erzählen und das Ganze dann auch mit einem erstaunlich westlichen Design so zusammenbringen, weil das Ganze ja schon so eher so an so große, weite westliche Rollenspielwelten erinnert, mit viel Handlungsfreiheit und hast nicht gesehen. Also die Wii-Version kann ich unangeschränkt empfehlen, da werden wir ja sicherlich auch nochmal detaillierter drüber sprechen, weil das wirklich also es ist auch unter Rollenspielfans mittlerweile total das Kultspiel geworden. Die 3DS-Version ist ehrlich gesagt ziemlich beschissen.
Vom
technischen her. Also inhaltlich ist es natürlich dasselbe Spiel, das ist überhaupt keine Frage. Aber es hat mehrere Gründe, weshalb dieser Port einfach nicht geil ist. Also das eine ist natürlich, das ist kein Spiel, was sich für ein portables Erlebnis eignet so. Es ist einfach nicht dafür designt worden. Und das merkst du auch an vielen, vielen Stellen. Das ist ein Spiel, das sollte man auf der Couch spielen oder meinetwegen auch am Computer oder so, aber das ist kein Ding, das man so mit in die Hosentasche mitnehmen, weil dafür ist es einfach eine Spur zu fett. Es gibt halt ganz viele andere Rollenspiele für mobile Plattformen, die aber auch einfach viel besser funktionieren, weil sie mit dem Hintergedanken, auf einem Handheld gespielt zu werden, auch gemacht worden sind. Also auch wenn es jetzt nicht 100% Rollenspiel ist, aber zum Beispiel Monster Hunter ist wirklich ganz, ganz stark für portable Erlebnisse auch gut ausgelegt und so.
Allein das schon diese, besser in so kleine Häppchen unterteilbar ja, ist. Gell? Genau. Xenoblade, schon, wenn du das einen Tag liegen lässt, dann bist du schon wieder völlig raus aus der Geschichte. Ja.
Du legst und
die
halt
Kämpfe
auch
so sind auch zu episch irgendwie dafür.
Eben, du legst auch so Wege zurück bei Xenoblade Chronicles, die sich einfach nicht fürs mobile Spielen eignen. Also kein Mensch hat auch Lust irgendwie 8 Stunden lang, kann ich mir nicht vorstellen, da zu sitzen. Das ist wirklich eher so eine, also wenn du jetzt unbedingt Xenoblade für unterwegs im Urlaub dann nochmal durchspielen willst und einfach so ein Mega-Fan bist, dann eignet sich das, dann ist es aber schon okay. Und das andere ist das Technische. Also sie haben ja schon diese New 3DS, die haben ja wirklich schon alle alten Handhelds irgendwie ausgeschlossen und gesagt, das funktioniert auf dem Ding nicht, weil das Ganze, also der neue hatte irgendwie noch eine bessere CPU und hast nicht gesehen und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Grafik so krass flimmert, dass man wirklich Kopfschmerzen kriegt. Also wenn man den Versuch unternimmt, das in 3D zu spielen und die Vorstellung, das fantastische Xenoblade Chronicles, die Wii-Version, das hat eine richtig geile Welt, weil das spielt auch so zwei Titanen, die im Kampf irgendwie, man sagt, gestorben sind oder eingefroren sind.
Also die Welt ist auf dem Titan.
Genau, also die Welt ist auf dem Titan. Man bewegt sich quasi über diese mit Gras bewachsenen Körperteile so hinweg und dann gibt's halt so Stellen, wo du dann über die beiden Schwerter läufst, die ineinander verkeilt sind, so. Es ist eine so furchtbar scheiß geile Welt, die einfach, wo es die danach schreit, einfach schöner und plastischer auch präsentiert zu werden. Und deswegen habe ich mich auch auf das 3D gefreut. Aber das tut wirklich weh. Also es ist wirklich so Kopfschmerz-3D.
So schlimm fand ich es nicht, aber ich mag ja den 3D-Effekt sowieso ganz gerne. Also ich habe keinen Kopfweh gekriegt, ich habe es etliche Stunden gespielt auf dem 3DS. Aber klar, also, es funktioniert schon besser auf einem großen Fernseher, aber technische Mängel sehe ich eher in dieser ganzen komplizierten Benutzerführung, die mit Mini-Text geschrieben ist und schwammig auch dargestellt wird. Also Texte sind wirklich schwammig einfach auf diesem Bildschirm und das ist echt eine Katastrophe, da irgendwie reinzukommen. Es eignet sich eigentlich, wie du gesagt hast, nur für Leute, die es auf der Wii schon gerne spielen und gespielt haben und das unterwegs irgendwie spielen möchten. Ansonsten würde ich auch eher zur Konsole.
Ich bin halt so ein Riesenfan oder so ein großer Fan von dem Originalspiel auf der Wii gewesen, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt jede Version. Also ich muss das haben und war dann doch sehr ernüchtert. Auch weil die Soundqualität hat abgenommen, um das irgendwie auf Modul zu packen. Und es ist einfach keine schöne Version von einem eigentlich großartigen Spiel. Das fühlt sich halt so an, als würde man jetzt irgendwie versuchen, einen großen Konsolentitel auf ein Handy zu pressen oder so. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben sich damit auch vielleicht nicht das Ergebnis erzielt, dass man sich eigentlich bei solchen Sachen irgendwie wünscht.
So, ein bisschen übernommen wahrscheinlich.
Ja. Und naja, also kann ich nicht wirklich empfehlen, den Port. Also die Wii-Version jederzeit, die ist leider sehr teuer, weil das halt auch einfach sehr gut ist und weil das halt ein Kultklassiker ist, da gibt man auch wirklich noch das einen vollen Preis von 70 Euro aus. Also eigentlich sogar mehr, als man damals für die Wii-Version bezahlt hat. Es ist aber auch wirklich lohnenswert. Also das ist ein super, super geiles Spiel. Aber die 3DS-Version, auch wenn es verlockend ist, die kostet halt nämlich die Hälfte neu. Aber kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also fand ich.
Und die Wii-Version kann man ja ohne Probleme auf der Wii U spielen.
Ah ja, stimmt. Es gibt ja auch eine digitale Version. Genau. Also wer keinen Bock auf Retail und sowas hat, der kriegt es auch für 20 Euro im Store. Also für die Wii U. Und unbedingt dann diese Fassung spielen. Man kann das übrigens auch unabhängig von Xenoblade Chronicles X spielen. Also einem Wii U-Titel. Die haben inhaltlich so gar nichts miteinander zu tun. Also die kann man unabhängig spielen. Ja.
Genau.
Aber ja auch irgendwo ein Eigentor, oder? Also wenn du extra so ein optisch opulenten Titel rausbringst, um die Power deiner neuen Hardware zu zeigen und dann kommt so ein flimmerndes Ruckelfestival raus, dann ist es vielleicht auch nicht das Beste für New 3DS.
Es ist so gesehen trotzdem beeindruckend, weil so eine Riesenwelt hast du auf einem Handheld auch noch nicht gespielt. Also ja, das
zu welchem Preis?
Ja, genau, aber es ist halt einfach nicht perfekt dann umgesetzt. Ja. Und gerade von Nintendo ist man das halt einfach gewohnt. Wir haben ja über Majora's Mask gestern gesprochen und wie das wurde ja sinnvoll verbessert und das so dieser Feinschliff fehlt bei Xenoblade Chronicles 3DS dann einfach, aber ich glaube, es ist einfach technisch begründet. Nicht, dass sie es nicht wollten, sondern dass es einfach nicht mehr rausholbar war aus dieser Konsole.
Ja, und wenn wir jetzt auch rein mal von den 3D sprechen, so, es gibt einfach so viele schöne Nintendo 3DS-Titel, die einfach eine unglaublich tolle Tiefenwirkung haben und trotzdem optisch sehr gut aussehen. Also prominentes Beispiel ist natürlich das Resident Evil dafür, dieses Revelations, was super fett aussieht, weil du ja auch immer den Fluchtpunkt hast durch die Schulterperspektive und beim Zielen kommt das extrem gut. Und es gibt auch die Zelda-Spiele, die wir jetzt in letzter Zeit alle gesehen haben. Da gibt es das eine, wo du so als 2D-Figur, als Malerei in der Wand verschwindest. Wie hieß das nochmal? Between Worlds oder sowas?
A Link in Between Worlds.
Ja, genau. Das war richtig gut. Also das hat ja auch 3D voll geil genutzt und so. Ja. Und Xenoblade ist halt wie so eine 3D-Konvertierung im Kino so. Also ein Film, der ja so gar nicht darauf ausgelegt ist und es nicht braucht. Und dann pappen sie es irgendwie drauf so. Und selbst wenn du es einfach ausstellst und sagst, ich scheiß jetzt drauf, das in 3D zu gucken, zu spielen, es ist halt einfach mega enttäuschend. Also mir hat's leider keinen Spaß gemacht.
Schade. Aber was dir sehr viel Spaß gemacht hat, war, glaube ich, anderen Leuten das Gerippe aus dem Leib zu ziehen.
Mortal Kombat X, oder?
Ja.
Ja. ja. Großartig. Habe ich sehr viel Spaß gehabt. Super, super Spiel.
Hätte ich echt nicht erwartet, dass mich das so begeistert. Es war ja mehr oder weniger so, Mortal Kombat hat sich ja quasi so neu erfunden dann mit dem 9. Oder hat gesagt, wir gehen mal wieder einen Schritt zurück. Gell? Und Mortal Kombat 10 hat es irgendwie jetzt weitergeführt. Und es war ein hammergutes Prügelspiel. Mit sehr viel Splatter natürlich, mit der großen Überraschung, dass es nicht indiziert wurde in Deutschland, dass es eine Altersfreigabe bekommen hat, wo der Publisher selber ja überrascht war.
Ja,
also das erste Mortal Kombat mit einer USK-Freigabe. Und großartig, also ich finde, das ist einfach toll, das Spiel. Es ist einfach gut geworden. Es hat die ganzen alten Stärken, die Mortal Kombat auch hatte. Also einfaches Kampfsystem, trotzdem irgendwie Tiefe drin. Es hat sehr viele tolle Charaktere, alte Fanlieblinge. Und es hatte irgendwie coole Stages, die man irgendwie auch mitbenutzen kann. Ich sag nur, alte Frau auf Gegner werfen.
Ich finde
optisch einfach beeindruckend.
Ja, ich finde halt, Mortal Kombat fühlt sich halt so ein bisschen an wie wie einer von den älteren Paul Verhoeven-Filmen. So wie Starship Troopers oder das mit dem unsichtbaren Kerl und so weiter und so. Das ist so Sleaze irgendwie. Das ist so trashiger Sleaze, der durchaus sehr, also der unglaublich grafisch ist und mit Sex und Gewalt nur so um sich schmeißt. Aber trotzdem irgendwie so eine gewisse Dramatik hat. Ich war selber überrascht, wie gerne ich diese Geschichte verfolgt habe. Also überhaupt erstmal eine Geschichte in einem Prügelspiel zu haben, ist ja eh eigentlich absurd, weil sie sich dann immer so bescheuerte Gründe dafür ausdenken, warum sie jetzt gegeneinander kämpfen. Und die sind halt auch bescheuert. So, was, du hast was gegen das hier gesagt? Oh, dann muss ich dir jetzt die Scheiße aus dem Hirn prügeln. Und dann, aber das funktioniert irgendwie. Also lässt sich dann irgendwann auf dieses Trash-Niveau ein, so. Mhm. Und dann geht das Ganze irgendwie total auf. Und das ist, und das Witzige an Mortal Kombat ist ja, also man hat ja diesen Ruf, so super blutig und brutal zu sein. Das ist aber irgendwie so ein itchy und scratchy Humor.
Ja, ja, genau. Absolut. Immer mehr geworden auch. Und deswegen ist der 10. auch von der USK-Freigabe ja freigegeben worden, weil sie gesagt haben, es ist auffällig, dass sich das Spiel da nicht ernst nimmt in diesem Moment und dass es eben so übertrieben ist. Itchy and Scratchy ist eigentlich das perfekte Beispiel. Ja. Also den Brustkorb aufreißen, mit dem Kopf durchzuschauen und dann irgendwie ein Selfie dabei zu machen, das kann man einfach auch nicht mehr ernst nehmen. Und es werden ja auch ganz viele so popkulturelle Referenzen dann irgendwie benutzt und genannt. Und es ist so übertrieben. Ich würde es natürlich trotzdem nicht meinen Kindern spielen lassen, aber ab 18 ist ja völlig in Ordnung bei diesem Ding.
Ja,
und es macht einfach Spaß, auch da zu prügeln. Das ist toll.
Ja,
es gibt vor allem super. Dieser Wechsel, der man kann doch vor dem Kampf jetzt auswählen, welches dieser drei Settings man quasi nimmt pro Kämpfer. Das hat auch nochmal so eine Tiefe ist jetzt übertrieben, aber es hat auch nochmal so eine Variation reingebracht, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. So, ob man jetzt irgendwie eher so der Eiskämpfer ist oder irgendwie mal ein bisschen mehr mit Elektro ausprobiert,
halt auch ganz
weil
cool,
jeder Kämpfer ja nochmal so drei unterschiedliche Watt. War cool.
Die Verbindung ist gerade schlecht, deswegen rede ich mal einfach direkt los.
Red mal weiter.
ich finde auch ganz geil, wie die Umgebung so inszeniert haben. Das ist etwas, wo die NetherRealm Studios ja generell ziemlich gut geworden sind. Sie haben ja vorher zum Beispiel das Injustice gemacht, dieses Prügelspiel mit den Superhelden. Und das war so witzig, weil man halt einfach so viel mit der Umgebung machen konnte. Man konnte dann irgendwie Leute in Mobiliar irgendwie reinkloppen und man konnte dann irgendwelche Sachen von der Wand reißen und so. Und das geht bei Mortal Kombat auch. Und das geht, du kannst zum Beispiel dann auch Sachen benutzen, um davon abzuspringen, also um den Vorteil zu verschaffen, über den Gegner drüber zu springen und dir, ne, und so, sozusagen Freiraum zu schaffen und viele andere nette Kleinigkeiten. Und das macht einfach sehr viel Spaß und dann fühlen sich die Umgebungen halt auch irgendwie auch nicht so ganz sinnlos an. Also ganz, ganz krass. Das eine Stelle gibt es irgendwo so einen Hafen, irgendwo in der Parallelwelt. Und da werden ständig irgendwelche Leichen angespült und die fluppen dann irgendwie hoch. Und wenn du im richtigen Moment die Wurftaste nimmst, die drückst, dann kannst du diese Leichen, die gerade so in der Luft schweben, nehmen und auf den Gegner schmeißen. So völlig absurde Ideen. Aber davon lebt das eben. Das ist halt einfach so total super trashig, super blutig und ich hatte einen riesen Spaß mit diesem Spiel.
Daniel, du bist so still.
Ja, Fighting Games, also konnte ich noch nie was mit anfangen und es wird sich auch die nächsten 100 Jahre nicht ändern.
Gab es im April noch was dich begeistert hat?
Jein, also zumindest nicht von der Liste hier. Also du hast noch Tropico 5, war es nicht Tropico 4? Oder verwechsel ich das?
Nee, so 5.
Okay, dann. Das, ja, das war so ein Beispiel eigentlich dafür, dass man es halt doch schafft, schweres, anspruchsvolles Strategiespiel mit jeder Menge Mechaniken irgendwie auf eine Konsole zu friemeln. Oder friemeln ist fast zu hart ausgedrückt. Es hat eigentlich überraschend gut funktioniert.
Klar, man hatte erst Sorge, wie das funktionieren sollte, gell?
Genau. Klar hat man schon gemerkt, dass halt einfach mit Maus und Tastatur schneller und intuitiver funktioniert, so ein Strategiespiel zu steuern. Aber es ging. Und das war eigentlich schon auch die größte Überraschung für mich bei Tropico 5, dass man das einfach irgendwie dann doch spielen konnte. Sie haben sich da halt eben ein paar clevere Mechaniken überlegt, wie sie diese sehr komplexen Menüs unten mit so einer Schnellstartleiste dann irgendwie ersetzen, wo man dann Zugriff auf die wichtigsten Funktionen hat. Und das ging, es hat funktioniert und das war jetzt nicht das beste Spiel des Monats, um Gottes Willen, aber ich fand es einfach deswegen erwähnenswert, weil es eben das geschafft hat und gezeigt hat, dass man es halt doch machen kann auf Konsole und deswegen, ja, meine Hoffnung ruht jetzt auf Anno und anderen Titeln, die es vielleicht dann doch mal irgendwie schaffen würden.
Eben, das war ja auch unser Fazit so in dem Cast. Hier schaut her, Ubisoft und Bluebyte, Tropico 5 hat es auch geschafft, irgendwie mit Gamepad steuerbar zu sein. Dann wird man doch Anno auch hinkriegen. Und Tropico 5 hat zwar bei Fans dann auch so ein bisschen die Kritik eingesteckt, dass es halt weniger komplexer ist als früher, aber das gibt's ja immer, so diesen Vorwurf, dass irgendwas vercasualisiert wird. Ich fand aber, Tropico 5 hatte genau den richtigen Level, so dass man eben auch auf der Konsole da gut überblicken konnte, was alles passiert. Hat ein paar Schwächen gehabt, aber hat auch deutliche Stärken, weil eben dieser Humor bei Tropico 5, der macht mir einfach Spaß. Also da bei diesen zu diesen Klängen auf dieser Tropeninsel da irgendwie seine Bananen anzubauen und dann irgendwie noch Leute zu bestechen. Und das war schon cool, auch mit dieser ganzen Meta-Handlung zwischendurch, mit diesem El Presidente und so weiter. Das funktioniert schon ganz gut. Also ich fand, es war echt ein schönes Aufbauspiel.
Penultimo,
genau. Ich hatte sehr viel Spaß mit Tropico 5, auf jeden Fall. Habt ihr Titan Souls gespielt? Dieses Devolver-Indie-Spiel?
Ich höre ja mal diesen Inside Moin Podcast und die haben gesagt, es wäre scheiße und dann habe ich es gar nicht erstmal angefasst.
Ich hatte mich sehr drauf gefreut. Ich fand es erwähnenswert, weil es halt quasi so eine Indie-Umsetzung war von eine 2D-Indie-Umsetzung von Shadow of the Colossus. Also so eine leere, mystische Welt, in der man rumläuft und eigentlich nur Bossfights erledigen muss. Das war so die Prämisse und Titan Souls hat das auch eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich fand es nur trotzdem sehr frustig. Also mich hat es dann einfach vom Schwierigkeitsgrad irgendwann gekillt, meine Motivation da weiterzumachen. Aber es war vom Grundgedanken war es schon echt cool, dass du diese Bosskämpfe in 2D hast. Hatte aber dann doch nicht genug, um mich irgendwie lange bei Stange zu halten. Aber war auf jeden Fall erwähnenswertes Spiel, weil es irgendwie halt auch was Neues probiert hat. Kann man schon mal ausprobieren, aber dieses Permadeath war dann irgendwie schon brutal. Daniel, Mai, ein Highlight für dich?
Witcher 3. Also, ich habe echt viel erwartet und bin noch positiv überrascht worden. Also, das ist ja immer so ein Problem, dass gerade wenn man bei Spielen einfach erwartet, Fallout 4, dass das jetzt irgendwie die nächste Revolution wird. Und dann ist man eigentlich zwangsläufig dazu, verpflichtet, irgendwie enttäuscht zu werden, weil es irgendwie dann halt doch nicht das Überspiel wird. Und bei Witcher 3 war genau das Gegenteil der Beispiel. Ich habe mir echt viel erwartet und das hat das Spiel auch voll eingehalten. Also es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Rollenspiel. Natürlich gibt's da Sachen, an denen man meckern kann und so, aber im Grunde als Gesamtpaket und um auch nochmal die Story zu meinem Kumpel zurückzuführen, den ich ja im ersten Quartal schon angesprochen habe, der sich jetzt eine PS4 gekauft hat, und dem habe ich gesagt, also im Grunde brauchst du dir nur ein Spiel kaufen, und der ist halt, der mag Rollenspiele sehr gerne, habe ich gesagt, mit Witcher 3 kannst du nichts verkehrt machen, das kann ich dir 120%ig irgendwie empfehlen, und ich wette mit dir, also ich fress einen Besen, wenn dir das nicht gefällt, und das sagt auch für mich schon alles über das Spiel im Prinzip aus, dass man das einfach uneingeschränkt weiterempfehlen kann, weil natürlich, um vielleicht nochmal den Vergleich auch jetzt zu Fallout 4 zu ziehen, was wo wir dann sicherlich später ja drüber reden werden, bei Fallout 4 ist es halt tatsächlich so, dass man da eher so seine eigene Welt erlebt und sich selber so seine Story macht und so und dann selber halt was entscheidet. Und Witcher ist natürlich, nimmt dich dann doch schon sehr an die Hand und hat schon klarere Sachen, in denen du läufst, was halt auch schon einfach dran liegt, dass das Universum besser definiert ist und dann eben doch auch nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich irgendwie anders zu entscheiden, weil halt der Witcher als Figur schon relativ deutlich angelegt ist und es auch schon relativ klar ist, mit welchen Fraktionen der irgendwie positiv steht in dem Universum, mit welchen er nicht positiv steht und wie er so als Charakter ist. Deswegen hast du halt weniger Rollenspieligeres, also dass du einfach ein namenloser weißer Charakter bist, den du dann halt mit Charakter und Rolle ausfüllst. Das hast du halt in Witcher 3 nicht. Aber das macht gar nichts, weil ich find's einfach so auch toll, diese Welt zu erleben. Und da, also ja, wirklich für mich mit eins der Top 3 Spiele dieses Jahres.
Ja, also wie du gesagt hast, es macht irgendwie so wenig falsch, Witcher, dass das sind wirklich Kleinigkeiten, die man da kritisieren kann, finde ich schon auch. Und die, was sie besonders gut hingekriegt haben, finde ich, dass du trotzdem auch, du kannst zwar ganz linear dieses Spiel spielen und einfach die Mainquest langlaufen oder dir dann eben auch irgendwelche Nebenquests besorgen und die dann einfach hingehen und erledigen. Was die aber auch fantastisch hingekriegt haben, dass du auch einfach durch die Welt reiten kannst und Leuten begegnest. Und daraus entwickelt sich dann halt oft was. Manchmal halt auch nicht, aber manchmal sind es dann halt irgendwie kleine Nebenmissionen oder Geschichten, die da passieren. Und dass du denen auch einfach so über den Weg laufen kannst. Und die Standardquests, die so jedes Rollenspiel hat, so geh irgendwo hin und erledige 10 davon und komm wieder zurück, die sind zwar hier auch vorhanden, aber die sind so schön verpackt immer. Also die haben immer irgendwie so eine kleine Geschichte, dass man dann irgendwie was erfährt oder was eine persönliche Motivation von diesem Nebencharakter irgendwie erfährt. Und im Endeffekt gehst du natürlich trotzdem nur hin, schaltest deinen Witcher-Sense an, gehst der roten Spur nach, erledigst Monster X, gehst wieder zurück und holst deine Belohnung. Aber sie verpacken so, dass es einem nicht so stark auffällt wie bei manch anderen Rollenspielen. Und das, finde ich, haben sie echt gut hingekriegt.
Ja, und es bietet halt einfach mehr Lösungsmöglichkeiten, die abseits der Gewalt liegen. Also es ist halt dann doch nicht immer nur, geh hin und schalte deinen Witcher Sense ein und töte das Monster, sondern manchmal findest du dann halt auch irgendwie, dass das Monster schon weg ist. Oder du stellst dann fest, dass das Monster vielleicht gar kein Monster ist und dann kannst du dich entscheiden, dass es doch freilässt. Oder du kannst dich irgendwie rauslabern aus der Situation. Also es bietet da halt einfach mehr Lösungsansätze als dieses Gewaltschema, geh dahin, töte alle und hol dir die Questbelohnung ab.
Und noch dazu macht aber das Kämpfen auch verdammt Spaß. Also ich finde, das Kampfsystem ist wirklich gelungen. Es ist irgendwie befriedigend, mit diesen Schwertern auch zu agieren. Ne? Und dass man dann eben auch diese zwei Schwerter hat und auch diese Witcher, also diese Zauberfähigkeiten dann auch nicht zu extrem spammen kann. Und es macht irgendwie trotzdem Spaß, auch nach 20, 30 Stunden dann noch Kämpfe zu vollziehen. Ist jetzt halt nicht so ein Bloodborne, aber es ist trotzdem irgendwie ein gutes Kampfsystem, was neben diesem ganzen Rollenspiel und Lesen und Dialoge und Entscheidungen treffen trotzdem auch noch bei der Stange hält.
Und es hat halt...
Was? Hört auf, ey, ich will das spielen.
Ach so, ich dachte, du stimmst nicht mit uns überein.
Ich fange ja schon an zu sabbern, mal wieder. Ich habe das immer noch nicht gespielt. Ich will das ja die ganze... Ich will es spielen. Also das klingt, alle sagen auch, dass es so fantastisch ist. Mein Gott.
Oh. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Das Spiel trifft dann auch noch, das verbindet ja auch noch Daniel und mich, in dem Gwent, also dieses Kartenspiel, was im Spiel so ein bisschen so diese Hearthstone-artige Minispielmechanik noch mit reinbringt. Mit dem Add-on kam das wirklich als physikalisches Brettspiel raus, also als Kartenspiel. ich habe es hier vor mir liegen und es ist einfach geil, wenn du dieses Spiel im Spiel gespielt hast. Und dann habe ich für mich beschlossen, nee, ich will Witcher 3 nur dieses Rollenspiel spielen. Ich will jetzt nicht dauernd da irgendwie Kartenspiele spielen. Und dann kam das halt wirklich auch noch als physikalische Version raus. Und jetzt kann ich Gwent am Küchentisch spielen. Das finde ich großartig.
Was total mich da aber cool eher wundert, ist, eine physikalische Version machen sie sich, aber keine iOS-Version. Oder ja, halt keine Mobile-Version, entschuldigen, wir dürfen
nicht. Ich wundere mich auch, sagen, dass das Gwent nicht quasi als Standalone released wird, aber ich glaube, die arbeiten daran. Also das kann ich mir eigentlich
also, nicht vorstellen, ja, dass es nicht kommt. Siehe Hearthstone, was ja eine riesen Goldgrube ist für Blizzard, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die es nicht schaffen würden, dieses Gwent einfach als einzelnes, oder Gwent, ich weiß immer gar
wer
nicht.
Gwent? Wer Gwent?
Nee, ich weiß immer nie, welche die deutsche und welche die englische Version
ja,
ist.
Ja,
aber das, also das verstehe ich auch nicht, warum sie das so lange gebraucht haben. Weil das Spiel ist ja eigentlich fertig, sie müssen ja nichts machen. Sie müssen es ja im Prinzip nur rausschneiden aus dem Hauptspiel und auf einzelne Plattformen dann
irgendwie. Du weißt ja nicht, auf welcher Engine sie das gemacht haben, wenn das jetzt irgendwie, es wird ja nicht auf Unity oder sowas sein, dass sie einfach sagen, hier, mach mal einen iOS-Port. Also wenn sie das mit ihren eigenen Tools im Witcher-Universum quasi gemacht haben, dann müssen sie es wahrscheinlich von Grund auf neu machen für iOS und Android.
Na gut. Naja. Aber wirklich, also sehr, sehr lohnenswert. Tolles ja Spiel.
Ja. Wird ja auch noch ständig erweitert. Also es kam jetzt eben nochmal ein großes DLC und es kommt jetzt nochmal einer. Also es hat auch nicht aufgehört, dieses Spiel bis jetzt.
Jetzt langsam
und vor allem große Hoffnungen mache ich ja, dadurch, dass Witcher 3 ja schon jetzt so gelungen ist, habe ich auch keine großen Sorgen mehr, dass Cyberpunk 2077 irgendwie gut werden wird. Da freue ich mich ja persönlich noch mehr drauf als auf Witcher 3, weil ich einfach dieses Cyberpunk Netrunner Shadowrun Setting irgendwie so sehr mag. Und da bin ich jetzt voller Optimismus, dass CD Projekt da ein richtig schönes Spiel draus machen wird. Kommt es schon nächstes Jahr, wisst ihr das? Nee, oder?
Nee, das ist noch ein bisschen länger hin, glaube ich. Also das wurde auch zwischenzeitlich Gerüchten zufolge erstmal wieder komplett auf Hold gestellt.
Vor allem soll es noch größer werden als Witcher 3. Ist ja leider immer so der. Es muss ja immer größer werden, leider.
Micha, hast du Wolfenstein The Old Blood gespielt?
Nein.
Okay, schade. Dann machen wir jetzt erstmal Splatoon, dass du nicht so eine lange Pause hast. Dann reden wir erstmal über Splatoon und danach über Wolfenstein.
Also wollte ich nur kurz sagen, ich habe Bock auf Old Blood. Ich habe nämlich zwischenzeitlich dann doch das New Order gespielt, eigentlich. Wenn man wirklich, ihr habt alle recht gehabt, ich war so ein Idiot. Ich habe mich wirklich von diesen ersten 2-3 Leveln so abschrecken lassen, von dieser Landungsszene.
Das ist ja nur das Erste.
Das hat mich so furchtbar gelangweilt, die erste Stunde. Das wird richtig geil, dieses New Order. Das ist wirklich eins dann von den letzten Jahren, eins der meiner Lieblings-Action-Spiele gewesen. Hat mich sehr überrascht irgendwie, obwohl ich das Thema eigentlich voll doof finde. Aber irgendwie war das Spiel echt super gut. Deswegen hätte ich schon Bock auf Old Blood, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, das zu spielen. Das hast du mir ja geschickt, Daniel, aber irgendwie ist es dann auch direkt neben Dying Light im Regal gelandet und das werde ich irgendwann auspacken. Freue ich mich aber drauf. Wird bestimmt gut. Splatoon.
Machen wir jetzt doch Wolfenstein. Jetzt kannst du nicht irgendwas sagen und dann erwarten, dass wir da nicht drauf reagieren.
Also Dirt Rally.
Wolfenstein The Old Blood ist halt einfach ein. Es ist eigentlich ein DLC, das muss man schon sagen. Das ist natürlich ein bisschen frech von Bethesda, dann das als, es hat zwar kein Vollpreisspiel, kein Vollpreis gekostet, aber es war halt trotzdem irgendwie so ein 30-Euro, 40-Euro-Ding oder sowas. Und im Grunde fühlt sich's halt an wie ein etwas längerer DLC und es ist halt auch nicht ganz so groß, weil du diese Zwischenbereiche nicht hast. Es macht Spaß als Shooter, aber es hätte mir auch gereicht, wenn sie das einfach als DLC fürs Hauptspiel rausgebracht hätten.
Ja, mehr ist es auch nicht und ich finde, es hat auch nicht so diese Klasse, die das Hauptspiel hatte.
Es fehlt also halt dieser Pulp,
genau.
Der fehlt halt so ein bisschen, ne?
Ja, weil es spielt ja früher, gell? Wie war das von der Story nochmal?
Ich hab schon wieder verdrängt. Die Old Blood, also von der, ich war jetzt gerade so, was meint er? Ist vorher angesiedelt, also spielt quasi vor dem Hauptspiel von der Story her.
Genau, und irgendwie hatte das nicht so diesen Humor, also oder diese Satire, die irgendwie das Hauptspiel hat, die hat mir da gefehlt. Es war halt einfach so 0815 mehr Shooter-Elemente, aber es hat irgendwie nicht diese Faszination ausgeübt, die das Hauptspiel hat, durch das Setting und durch diese satirische Abhandlung, dieses was wäre wenn gewesen und so weiter. Das fehlte bei The Old Blood irgendwie komplett. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht.
Also es ist, wenn man halt das Hauptspiel durch hat, ist es eine nette Dreingabe, aber wenn man jetzt zwischen beiden wählen wollte und möglicherweise sogar denkt, oh, ich spiele erstmal Old Blood, weil das ist erstens billiger und zweitens spielt das davor, dann würde ich sagen, nee, dann erstmal lieber das Hauptspiel, weil das lohnt sich einfach mehr. Aber jetzt ist Splatoon.
Die Überraschung des Jahres so von Nintendo, hätte ich das nicht erwartet, dass die es schaffen, so einen Shooter rauszubringen, oder Micha? Also Multiplayer-Shooter für Familien tauglich zu machen. Klingt auf dem auf dem Papier erstmal nach einem komischen Konzept.
Aber funktioniert total gut und es ist eins der Multiplayer-Titel im Gegensatz zu Evolve oder halt jetzt auch Titanfall oder so, die ich tatsächlich regelmäßig spiele. Also das wird auch heute noch sehr gut gepflegt, also was jetzt für Nintendo auch eher so Novum ist. Also man kennt es ja eher so, dass die wirklich komplette Spiele so quasi abgeben zum Release und dann ist es das Paket. Aber jetzt in letzter Zeit ist es ja so bei einigen Titeln, so Smash Bros. Oder so, dass dann doch so ein paar Download-Pakete kommen oder Mario Kart. Und Splatoon ist aber davon eigentlich am meisten betroffen, weil sie haben eigentlich bei Release und da haben sie auch Kritik für einstecken müssen. Das war jetzt nicht so mega umfangreich und da hat hier und da was gefehlt und aber jetzt so mittlerweile ist das ganze Ding doch schon um ein paar Spielmodis und halt auch um einige Sachen noch gewachsen. Und
mir macht's, zig neue Waffen, zig neue Maps.
Ja, also auch witzige Sachen so. Also wirklich auch neue Waffen im Sinne von, nicht, dass es jetzt einfach ein Skin ist und es schießt sich dann am Ende trotzdem wie ein Maschinengewehr, sondern haben zum Beispiel einen Farbeimer mit eingefügt, das super geil ist. Also du speist halt mit Farbe um dich und so und es fühlt sich halt auch irgendwie super interessant an. Das Spiel macht nach wie vor unglaublich viel Spaß und hat natürlich diesen Nintendo-Charme und cooles Ding. Also ich war sehr überrascht, dass sie das so hingekriegt. Also ich habe gehofft, dass sie es hinkriegen. Wir haben es letztes Jahr auf der Gamescom mal kurz angespielt, waren schon sehr angetan, aber man weiß halt nie so wirklich, wie das so, ne, wie so ähnlich wie es jetzt bei Evolve war, wie sowas auf längere Zeit hält. Und natürlich kann man jetzt Splatoon nicht den ganzen Tag und den ganzen Abend spielen, würde ich mal sagen so. Aber man kehrt immer wieder gerne zurück. Also es ist so ein Spiel, das legt man immer raus, hat man immer so griffbereit und da immer mal eine Stunde zu investieren und zu zocken, macht echt super viel Spaß.
Was bei Splatoon vor allem sehr dankbar ist, dass dieser Skill-Level, wenn man jetzt zum Beispiel bei Evolve reingeht, da muss man ja einfach ein festes Team haben. Oder wenn du jetzt irgendwie in Battlefield oder Call of Duty Multiplayer reingehst, da sind halt nur noch die Checker unterwegs, weil die ganzen Noobs dann ja auch abhauen nach ein paar Wochen, wenn dann ein neues Spiel rauskommt, so wie wir. Und dann sind halt nur noch, ist halt nur noch der harte, ja, dann ist halt nur noch der harte Kern da. Und da reinzukommen, also ich habe nach ein paar Jahren mal probiert, in Battlefield irgendwie reinzukommen. Wenn du dir da nicht jemanden nimmst, der dich an die Hand nimmt, dann hast du ja fast keine Chance. So. Und Splatoon ist ja nicht so extrem skill-basiert. Weißt du, wie ich meine? Also du kannst es auch ein paar Wochen, Monate liegen lassen und dann wieder spielen. Und die Mechanik ist einfach so einfach. Färb so viel wie möglich vom Level ein. Dass so dieser Skill-Anspruch, möglichst präzise Headshots zu verteilen, du kannst zwar dort auch gut punkten und quasi deinem Team helfen, indem du halt nur Leute abschießt, aber du kannst ja auch einfach diese Farbrolle nehmen und die Gegner ignorieren und einfach rumwalzen, ja, und oder mit dem Farbeimer irgendwie alles einfärben und wenn halt einer kommt, dann hast du halt wie so eine Art Shotgun mit dem Eimer. Das funktioniert schon und dadurch ist es auch immer sehr ausgeglichen. Also die Teams sind sehr sehr bunt gemischt vom Skill-Level, weil du halt eben auch diese ganzen Clan-Features nicht hast. Du hast kein Smack-Talk, weil es keinen Sprachchat gibt und so weiter. Das sind gleichzeitig Kritikpunkte am Spiel, weil es dadurch sehr casual ist. Aber dadurch ist der Einstieg halt jederzeit wieder möglich, weil du nicht dauernd auf die Fresse nur kriegst.
Ich finde irgendwie auch halt, witzig. Das ist halt
Pro und Contra des Spiels.
Um mal noch was anderes anzusprechen, ist, dass sie bei Splatoon es irgendwie geschafft haben, diesen Splatter-Effekt, den man ja so von Shootern für ein erwachsenes Publikum so kennt, so dieses Waffenfeedback, was passiert da, wenn man irgendwie eine Spielfigur trifft, dass sie das echt total gut aufs Kindgerechte übertragen haben, allein durch diese Farben so, weil wenn du da jemanden triffst oder jemanden abschießt, dann zerplatzen die ja auch tatsächlich, ne? Dann zerplatzen dann einfach in Farbe. So, aber du hast dann so psychologisch gesehen so ein ähnliches Feedback-Gefühl, wie sonst bei Shootern, die man eigentlich so, wie es bei erwachsenen Shootern eigentlich ist, ne, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ist die Figur komplett zerreißt, so. Und hier hast es einfach so, Spiel ist ab 6 freigegeben und hat trotzdem total den Spratzfaktor durch dieses Farbding und es fühlt sich halt wirklich an, wie so ein, also vom ganzen Feedback halt auch so an, wie man es von Shootern eigentlich kennt. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass das so gemacht haben. Also gut, alleine so diese, du hast ja irgendwie diese, wie heißt das, diese Pumpgun die heißt ja irgendwie anders im Spiel. Aber die fühlt sich halt auch so an, so. Und es ist halt einfach ein riesen Farbklecks und wenn der irgendwo aufplatzt, selbst gegen die Wand zu schießen, macht Spaß.
Und das ist ja lästern ja auch eine Farbspur. Und aber das dann halt alles irgendwie so kindgerecht und alles so in freundlichen Neonfarben, aber so die Wirkung ist irgendwie dieselbe. Das ist psychologisch ganz interessant gemacht.
Und das ist, glaube ich, auch in Japan im E-Sport voll populär. Also ich habe da letztens irgendwas gelesen, mit dass Nintendo schon gar mittlerweile irgendwelche Turniere veranstaltet, die sich irgendwie Leute alle angucken, irgendwie Hunderttausende im Livestream und so. Oder habe ich das verwechselt? Ich meinte, ich hätte das irgendwo mal gelesen letztens.
Ich glaube, bei so Turnieren, wo Smash Bros. Auch gespielt wird, ich glaube, da lief das dann immer nebenher, oder? Ich kenne mich da leider aber auch nicht so richtig aus.
Okay, ja. Ich hätte nämlich irgendwo mal so, da habe ich aber leider nur den Teaser gelesen. Und da stand irgendwo so dieses so, ja, dass das irgendwie mittlerweile in Windeseile zum populärsten Multiplayer-Spiel bei Nintendo geworden ist. Und das, also auch so was Zuschauerzahlen angeht und so, dass Leute sich das dann anschauen und
ist aber halt auch wirklich auch vom Flair halt auch genial, ne? Also es ist halt wirklich kein Kriegssetting oder so, sondern du hast halt wirklich etwas, womit jeder dann auch was anfangen kann und das man auch Jüngeren dann zeigen kann. Und klar, dann steigt dann auch die Reichweite natürlich enorm. Das kannst du ja dann auch tatsächlich mal irgendwie zu Familienzeiten ausstrahlen oder so. Und ohne, dass du da Angst haben musst, dass die Leute traumatisiert werden.
Also schon und jedes Match ist auch spannend, weil immer wieder so dieses, hast du jetzt 53% eingefärbt und dann sagt es runter auf 49 und du musst ja quasi mehr als die Hälfte eingefärbt haben. Und man hat schon wirklich, also gerade die letzten 10 Sekunden sind dann immer noch schnell alles nochmal einfärben und so alle ignorieren, nur noch färben.
Das ist super so geil. Gut, ja. Das ist echt cool.
Also dieser Belohnungsrhythmus funktioniert da auch einfach gut, weil du dann immer wieder auch irgendwie mal eine neue Waffe ausprobierst und so. Aber ich find's nach wie vor technisch echt ein bisschen frech, wie sie es released haben, dass das Spiel halt erst jetzt so langsam sich fertig anfühlt. Darf man natürlich auch mal machen. Als Nintendo ist man von denen einfach nicht gewöhnt, aber es machen ja viele Publisher so. Aber es ist einfach auch schon echt ein paar nervige Sachen dabei gewesen, dass du die Waffen nicht im Menü ändern kannst. Du musst immer wieder komplett raus aus der Lobby und du kannst nicht mit Freunden zusammenspielen. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ob sie da groß was geändert haben. Ich habe nur mitgekriegt, dass halt immer neue Waffen und neue Maps dazu kamen und neue Modi. Aber ob sie diese grundlegenden Bedienungsärgerlichkeiten geändert haben, kann ich nicht sagen.
Muss man mal gucken. Ja, die sind teilweise ja schon noch irgendwie mit drin so. Ich muss aber auch irgendwie sagen, also ich finde schade, dass Nintendo... Also ich fände es jetzt okay gut, wenn es beim reinen Multiplayer-Shooter wie jetzt Splatoon, da gibt es zwar einen Singleplayer, aber der ist halt vernachlässigbar, dass sie das dann so strukturiert haben, dass sie damit Updates und Patches kommen, weil das ja auch so ein Spiel ist, was ja im Praxiseinsatz, also wenn es wirklich aktiv von Leuten gespielt wird, dann gerade auch erstmal feinjustiert werden kann und dann man dann auch erstmal im Feedback merkt, okay, in welche Richtung entwickeln wir dieses Spiel irgendwie weiter. Ich finde aber generell ein bisschen schade, dass die bei Nintendo das jetzt wirklich ziemlich stark mit den Download-Inhalten machen. Also im Prinzip hast du ja... Aber
bei Splatoon kostet es wenigstens nichts.
Ja, bei Splatoon kostet es wenigstens nicht. Das ist cool. Also man kauft halt einfach dieses Spiel und dann kriegt man diese Updates halt mal drauf. Aber so zum Beispiel bei Mario Kart kriegst du irgendwie 16 Strecken nur als Download so. Und
das ist super günstig und vom Content her echt
fair. Aber es ist so schade. Also es ist so irgendwie, ich hoffe dann ja immer so, dass es dann doch nochmal irgendwie verpacken oder sowas. Oder jetzt bei Mario Maker kommen dann so Bausteinelemente nochmal als Add-on mit dazu oder so und es ist doof, dass Nintendo sich da halt auch anpassen muss an diesen Release-Rhythmus, dass man dann doch noch einen Day-One-Patch raushaut. Das ist ein bisschen schade. Aber bei Splatoon ist es halt total gerechtfertigt, weil Multiplayer-only und ich glaube, anders wäre das gar nicht möglich gewesen.
Gut. Also lohnt sich auf jeden Fall auch noch ein Blick rein. Eins der coolsten Multiplayer-Spiele, auch die am aktivsten wahrscheinlich noch sind. Daniel, für dich ein Highlight, was zwar jetzt erst im Dezember rauskam als finale Version, aber wir packen es jetzt trotzdem in Mai, weil da hast du es nämlich auch angefangen zu spielen, die Early Access Version von Dirt Rally, oder?
Genau. Also kann man mit wenigen Worten zusammenfassen, das beste Rally-Spiel, was es aktuell gibt, Punkt. Also es ist wirklich back to the roots. Hat Codemasters auch nicht viel zu viel versprochen. Das ist ja so ein Spruch, den haben sie irgendwie vor jedem zuletzt dann Dirt-Spiel gesagt. So dieses, jetzt wird's wieder so wie früher zu alten Colin McRae-Zeiten. Und diesmal haben sie das Versprechen wirklich eingehalten. Also wie gesagt, wer knallharten Rallye-Sport mag, mega anspruchsvoll, mega realistisch, kein Schnickschnack und Kokolores mit irgendwie, was weiß ich was, Gymkhana und sonst was, sondern einfach wirklich nur klassischer Rallye-Sport. Und das ist ja, ein Wahnsinnsspiel geworden. Ich wollte es aber deswegen auch nochmal erwähnen, weil es für mich so ein Musterbeispiel ist, wie man heutzutage ein Spiel releasen kann. Also wenn es irgendwie so ein, weiß ich nicht, Pro-Seminar Marketing für Games-Leute gibt oder sowas, dann sollte das da als Musterbeispiel gelehrt werden. Weil du hast eine Serie, wo die Leute gute Erinnerungen an alte Zeiten haben. Also wirklich sagen, so wollen wir das wieder haben. Und dann bringst du es halt erstmal ohne viel Ankündigung im Early Access. Das heißt, du hast keine Erwartungshaltung, die du vorher aufgebaut hast, die du enttäuschen kannst, sondern du sagst einfach so, hier kommt, zack, da ist es. Dann sind die Leute voll begeistert erstmal, dass es da ist. Und dann hörst du wirklich drauf, also das haben sie wirklich gemacht, man hat es auch gemerkt im Steam, es wurde immer wieder aktualisiert, das Spiel, es kamen immer wieder neue Modi auch dazu, die haben sehr, 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 sehr genau drauf gehört, was die Community gesagt hat, was sie an Feedback geliefert hat und was sie sich gewünscht hat. Und das haben sie konsequent umgebaut. Was dann dafür gesorgt hat, dass eben jetzt im Dezember, also gut irgendwie ein Dreivierteljahr später, das perfekte Rallye-Spiel rausgekommen ist, was die Community genau so haben wollte.
Cool,
ja. Und das machst du jetzt und dann sagst du so, okay, wir merken, das Spiel kommt an, die Leute finden das geil und jetzt machen wir uns an den Konsolenport.
Und im April dann, gell?
Genau, nächstes Jahr im April kommt der dann raus und ich finde, wie gesagt, das ist so ein Musterbeispiel, wie man es irgendwie machen kann, wie man Early Access einsetzt, nämlich nicht irgendein Schrottspiel raushauen, sondern als es schon im Early Access war, war schon gut spielbar. Da hat er natürlich noch einfach
einen Umfang. Nicht einfach so, genau.
Ja. Genau. Aber da meckert ja keiner, weil die Leute halt sagen, gut, das ist Early Access, aber das, was da ist, ist schon hervorragend und jetzt arbeiten sie halt noch an neuen Modi, polischen noch ein bisschen, verfeinern so ein bisschen und aber teilweise kommen da ja Sachen im Early Access raus, die einfach Schrott sind, die sind unspielbar und das war bei Dirt Rally nie der Fall. Deswegen für mich so ein, ja, wie gesagt, so ein Musterbeispiel, wie man sowas machen sollte. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf die Konsolenversion nächstes Jahr, weil das dann einfach, glaube ich, da kriegst du halt dann als Konsolenspieler quasi das fertige Gesamtpaket, was jetzt auf dem PC mehr als lang genug getestet wurde. Die einzige Gefahr, die vielleicht noch besteht, ist, dass sie sich bei den Portierungen so ein bisschen technisch verfransen. Aber eigentlich hat Codemasters auch immer den Ruf, dass sie zumindest bei Autospielen das aus dem FF beherrschen. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen.
Es hat auch grandiose Kritiken jetzt eingefahren. Eingefahren, verstehst du?
Ja.
Im Dezember, also waren echt sehr, sehr hohe Micha hat. Zeitverzögerung, bis der Gag bei Micha einkam.
Wegen der Zeitverzögerung und auch, dass du das verstehst, so dran. Das ist so schön.
Ja. Also, wie gesagt, wer Sega Rally oder sowas mochte, also wer wirklich irgendwie so Casual Rally Zeugs mochte, der ist bei Dirt Rally völlig falsch, weil da ist das Spiel viel zu anspruchsvoll dafür. Ja. Also, es ist wirklich für die Leute, die Hardcore Rally wollen im Sinne von, ich muss die einzelne Strecke erst 80 Mal übeln, bevor ich überhaupt aufs Podium fahren kann.
Übeln, ja. Aber im April bis dahin ist dann hoffentlich auch dein Logitech-Lenkrad-Patch rausgekommen,
hä? Nee, ich glaube nicht. Damn you, Logitech.
Ja. Tja, schade. Ein weiteres Highlight haben wir uns, oder hat sich die Spielewelt, glaube ich, auf jeden Fall drauf gefreut. Ob es dann so gut war, ist eine andere Frage, die wir jetzt klären. Im Juni kam dann der Abschluss der Arkham-Trilogie, Batman Arkham Knight. Ich habe mich drauf gefreut, weil ich die Spiele sehr mochte und von Batman Origins, ja, wir nennen es immer Origins, so ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht war, weil es einfach nur more of the same war und Batman Arkham Knight war ja wieder vom Originalteam, die auch die ersten beiden Batman-Spiele gemacht haben und war halt einfach die Weiterführung der Serie. Also es wurde ja immer ein bisschen größer, immer größer und jetzt war man halt wirklich einfach in der ganzen Stadt unterwegs. Und wie man vermutet hatte, hatte man dann auch endlich das Batmobil, mit dem man Sachen machen konnte. Und ja, es war halt einfach ein gutes Open-World-Batman-Spiel, hatte aber auch ganz klare Schwächen, die halt manche Leute mehr genervt haben als andere. Ich kam mit dem Batmobil zum Beispiel sehr gut zurecht und mir hat es auch Spaß gemacht, diese Panzermissionen zu spielen. Aber für manche war das ja das absolute K.O.-Kriterium, dieses Batmobil.
K.O.-Kriterium war es nicht, aber ich habe es auch immer gehasst, wenn ich es benutzen musste. Also mir hat das gar nicht gefallen. Das war mir von der Steuerung her viel zu casualig und irgendwie, das hat keinen Spaß gemacht, weil man nicht so richtig damit gefahren ist, sondern weil man irgendwie immer das Gefühl hatte, man schwebt da irgendwie so rum und du hast gar nicht das Gefühl gehabt, dass dieses Auto irgendwie auf einer Straße fährt, sondern das gleitete da immer so und also ich fand es grauenhaft. War jetzt für mich, wie gesagt, kein K.O.-Kriterium. Ich fand es trotzdem ein cooles Spiel. Mir hat auch irgendwie das Kämpfen und die Story und das hat mir alles Spaß gemacht. Das Einzige, was ich so ein bisschen blöd fand, war dieses, dass sie dich am Ende wirklich zwingen, den ganzen Open-World-Mist zu machen. Also wirklich alles zu machen, wenn du dann die Endsequenz sehen willst. Das fand ich ein bisschen doof.
Es war echt eine Frechheit, einfach im Endeffekt so zu sagen, so ja, hier ist das Popelende. und wenn du wirklich das schöne Ende sehen willst, dann musst du wirklich jede Riddler-Quest irgendwie machen. Also nicht nur die Riddler-Main-Quest, sondern du musst auch noch alle Riddler-Rätsel, da gab es irgendwie 250 irgendwie im ganzen Spiel, musst du lösen, damit du den Riddler-Endboss-Kampf noch freischaltest. Und wenn du erst, wenn du das geschafft hast, dann darfst du das finale Ende sehen. Und das war halt für einen Abschlusstrilogie war das schon eigentlich ganz schön frech. Ich habe es mir dann halt auf YouTube angeguckt und es hätte sich auch nicht gelohnt, wegen dieser 2-Minuten-Sequenz noch alles zu spielen, wenn du nicht sowieso total Spaß hast an diesen Riddler-Rätseln. Und insgesamt fand ich es als Paket fast schon zu viel. Dadurch, dass man eben das machen musste, um das zu sehen. Ansonsten ist es ja egal, wenn du optionale Quests hast, kannst du ja machen oder nicht. Konnte man sich bei dem Spiel ja schön aussuchen, was einen interessiert hat. Und die Main-Quest, zum Beispiel die ganzen Automissionen, musstest du ja sozusagen nicht machen, bis auf ein paar Stellen.
Ja, was mich halt da so genervt hat, ist, wenn sie dir von Anfang an gesagt hätten, dass du das machen musst, aber sie tun ja immer so, als ob das alles optional wäre, und dann hast du nämlich das Problem, dass du halt manche Sachen, auf die du keinen Bock hast, die machst du halt nicht. Und dann stehst du da und auf einmal sagen sie dir am Ende, ja, jetzt musst du die doch machen. Und dann fühlt sich's halt nach Arbeit an. Weil sonst sagst du halt immer, ja, dann mache ich mal das, dann verfolge ich mal die Sidequest, dann mache ich mal hier was, und dann kriegst du schon alles irgendwie so zusammen. Aber dadurch, dass man halt manches bewusst rauslässt und dann auf einmal kurz vorm Endkampf damit konfrontiert wird, dass man es doch machen muss, und dann sagst du, oh, okay, ja toll, jetzt muss ich diese 15 Bombenfind-Quests, muss ich jetzt alle hintereinander machen. Und dann machen sie halt auch keinen Spaß mehr. Wenn man immer zwischendrin mal eine eingestreut hat, ist ja nicht so schlimm, aber dass man dann wirklich dieses Open World so abarbeiten muss. Und dann macht es halt auch keinen Spaß mehr, weil es sich nicht wie ein Spiel anfühlt, sondern wie Arbeit.
Genau, aber ansonsten echt gut. Also die Konsolenversion kann ich absolut empfehlen, wenn man an diesen Batman-Spielen Spaß macht. Müssen wir unbedingt erwähnen, die PC-Version war eine der Katastrophen des Jahres. Bei manchen lief es zwar problemlos, aber die PC-Version war größtenteils so schlecht umgesetzt, die war auch von einem anderen Team als Auftragsarbeit umgesetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und es war so eine Katastrophe, dass das bei manchen Leuten halt so gar nicht lief und unglaublich geruckelt hat und im Endeffekt sogar dazu geführt hat, dass Warner dieses Spiel offiziell zurückgezogen hat aus dem Verkauf. Und das war ein absolutes Novum im negativen Sinne. Es gab, glaube ich, vorher erst einmal oder so. Das muss man sich ja vorstellen, dass das Spiel so kaputt war, dass sie gesagt haben, wir verkaufen es jetzt nicht mehr und wir reparieren es. Und dann war das ja eine never-ending Story. Also es kam dann ja ein paar Mal noch im Laufe des Jahres irgendwie, ja, jetzt haben wir es hingekriegt. Nee, immer noch nicht. Und jetzt haben wir es hingekriegt und es läuft, glaube ich, bis heute nicht stabil. Und unfassbar. Also so diese PC-Portierung, das war, glaube ich, kein Spaß für das Team dieses Jahr, sich mit dieser Sache rumzuärgern. Und das war auch ganz schön rufschädigend, glaube ich, im Endeffekt für PC-Umsetzungen. Und auf der Konsole hat man davon aber nichts gemerkt. Gell? Es lief von Anfang an einwandfrei.
Auf Konsole, ja gut, es hat schon manchmal, wenn du ganz viele Gegner hast, dann war es auch nicht so ganz sauber. Da ist die Framerate dann auch ein bisschen ins Stocken geraten. Aber es war natürlich nie so kaputt wie die PC-Version, also um Gottes Willen. Und es war, ich glaube, das Schlimme war halt auch, dass die PC-Leute dann halt schon alle immer die Reviews gesehen haben und so. Und das hat ja auf dem PC dann 9 von 10, 5 von 5, also Bestwertungen. Und dann sitzt du halt da und kannst es nicht spielen. Und hast es halt teilweise schon bezahlt.
Also das, und vor allem den Season Pass und so schon bezahlt und alles.
Ja. Deswegen, das war echt ein kleines Ding. Gut, ein Spiel vom ganz anderen Ende der Entwicklungs, wie sagt man da, Bandbreite. nämlich überhaupt nicht das AAA-Ding und überhaupt nicht das riesen Open World mit 80.000 Stunden Spielzeit und so, sondern was ganz anderes, kleines, was aber mindestens genauso erwähnenswert ist für so einen Jahresrückblick, nämlich Her Story. Manu, wir haben es damals gespielt. Micha, hast du das mal nachgeholt mittlerweile?
Nee, leider noch nicht. Ich habe es auch auf meiner...
Steht neben deinem Leid.
Nee, also zumindest ist ja nur ein Dollar-Spiel, aber ich will es auf jeden Fall noch spielen, weil das ist von Sam Barlow. Und Sam Barlow hat Silent Hill Origins und Silent Hill Shattered Memories produziert und directed. Und das ist... Fans hauen mich jetzt da, aber ich fand die Spiele wirklich sehr, sehr gut. Das waren halt so die ersten westlichen Silent Hill-Spiele und ich finde, das haben sie sehr gut, hat er wirklich sehr gut verantwortet. Und deswegen bin ich so mega gespannt auf dieses Her Story. Aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Prinzip ein Spiel, wo man einer Frau bei einem Verhör zuhört und herausfinden muss, ob sie die Wahrheit sagt, oder?
Genau, so ungefähr, ja. Es hat eine ganz eigene Art von Erzählform, also typisch Sam Barlow. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist kein lineares Spiel, sondern du sitzt quasi, also ich habe es am iPad gespielt, ich weiß ja gar nicht, für welche Plattform das ist, gibt PC bestimmt auch, oder?
Ja, klar.
Sitzt vor einem virtuellen PC, einem 80er Jahre alten Archiv-PC quasi, und hast nur noch so rudimentäre Fragmente des Verhörs. Und weißt aber nie so genau, die sind alle durcheinander gewürfelt quasi. Und du hast nur ein Sucheingabefeld und du tippst dort da zum Beispiel rein Mörder. Und dann findest du, es ist von der Geschichte ist es quasi so, dass alle Dialoge, alles, was sie sagt, wurde quasi transkribiert und du kannst jedes Wort finden. Also auch wenn du irgendwie und eingibst, dann siehst du halt jede Stelle, wo sie das Wort und benutzt, aber du findest immer nur die ersten 7 Einträge. Das heißt, du musst dich quasi so konditionieren, dann auch bessere Suchbegriffe zu finden. Und dann siehst du einen Clip und du weißt aber nicht, von wann, aus welchem Teil des Verhörs der stattgefunden hat. Du musst dich dann halt daran orientieren, was hat sie an, was sagt sie, kann das schon passiert sein, was sie gerade sagt, vor dem Ereignis oder vor dem, oder ist es irgendwie vom letzten Tag? Und dann versuchst du halt quasi so, dir dieses Gesamtbild zusammenzupuzzeln, und jeder erfährt diese Geschichte anders, weil er anders Suchergebnisse eingibt, und das ist kein lineares Spiel, und es funktioniert trotzdem unglaublich fantastisch, weil trotzdem dieses Whodunit Prinzip, oder Daniel, irgendwie trotzdem funktioniert, weil man ja so langsam dahinter steigt, was da eigentlich passiert ist.
Erstens das, und zweitens ist die Geschichte ja nicht nur für jeden anders, sondern wenn du Pech hast, findest du manche Storyteile überhaupt nicht, weil du irgendwie es nicht schaffst, die passenden Keywords einzugeben oder halt irgendwie gar nicht damit rechnest, dass das von Relevanz sein könnte, und dann kann es dir passieren, dass du halt bestimmte Aspekte ihres Verhörs nie zu Gesicht bekommst, und das fehlt dir halt dann am Ende bei der Entschlüsselung, und das ist mega interessant, und selbst wenn du es meinst, dann entschlüsselt zu haben, gibt's trotzdem noch mal 1000 Interpretationsweisen für das Ganze. Und
es lädt wahnsinnig dazu ein, auch mit Leuten darüber zu diskutieren, was war denn jetzt genau, und das habe ich so verstanden, und nee, das hat sie doch erst gesagt, als man das wusste, und großartig. Also was wir da auch irgendwie, wir haben, glaube ich, eine Stunde noch so privat über dieses Spiel einfach gesprochen, nach dem Podcast, weil halt mega Spoiler-Bereich, deswegen hört euch den Cast dazu an, da gehen wir, glaube ich, auch ein bisschen auf die Geschichte nachher noch ein. Es lädt unglaublich zum Interpretieren ein, und das hat mich bis heute gefesselt, dieses Spiel. Also ich denke öfter noch dran, auch neulich, als sie bei diesen Videogame Awards auf der Bühne war, die Schauspielerin, und quasi auch für Best Storywriting und Best Actress und so gewonnen hat, war ich sofort wieder so drin und so, ach geil, das war schon echt eins der besten Spiele des Jahres.
Weil es wohl, ich glaube, das kann man über wenige Spiele so krass sagen, aber es ist halt ein Spiel, was unheimlich durch die Schauspieler auch getragen wird, weil ich glaube, das ist eine der schwersten schauspielerischen Leistungen, alleine irgendwo zu sitzen und was rüberbringen zu müssen, weil wenn du eine Szene mit mehreren Schauspielern hast, dann gibt's natürlich Interaktionen und dann kann man mit denen zusammen schauspielern, aber wenn du halt alleine im Prinzip nur in eine Kamera sprichst, ist es schon schwer, sowas zu spielen.
Und es gibt ja auch keine Props oder so, es gibt ja keine Kulissen, keine Gegenstände, nix. Sie sitzt immer nur alleine da und redet und du hörst dir zu, und sie hat ja auch keinen Ansprechpartner direkt, nur den virtuellen Befrager, den du ja nie hörst.
Ja. Also den Kommissar, der hinter der Kamera sitzt und ihr die Fragen stellt, aber die Fragen hörst du ja auch nicht. Also ja. Das ist ja auch nochmal der Witz, dass du ja die Fragen nicht hörst und nur ihre Antworten drauf. Und dann oft ist es halt so, wenn du die Frage hören würdest, würdest du eher verstehen, was sie eigentlich antwortet, aber selbst das musst du dir halt selber zusammenreimen, auf was sie jetzt da gerade antwortet. Also es ist wie so eine Zwiebel, wo man so nach und nach die einzelnen Schichten abpeelt, um dann irgendwann zum Kern zu kommen. Aber ja, also es lohnt sich wirklich, es ist eins der innovativsten Spiele des Jahres, weil sowas habe ich in der Form noch nie gesehen. Ich könnte auch kein Spiel auch nur ansatzweise damit vergleichen.
Absolut eins der besten Spiele und auch eine der besten Geschichten. Also auch die Geschichte, die dort erzählt wird, wenn du dann verstanden hast, was passiert ist, auch eine der coolsten erzählerischen Geschichten dieses Jahr auf jeden Fall
im Video. Ja, sehr stark. Also ich habe leider ist mein iMac kaputt gegangen, sonst hätte ich es nämlich schon lange gespielt. Ich sitze hier auch in so einem MacBook, der das Spiel nicht packen würde. Aber sobald das Ding wieder repariert ist, dann werde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, auch für Sam Barlow ist es ganz befriedigend, jetzt auch so eine kleine Produktion rauszubringen, weil der war auch verantwortlich, also Director bei Legacy of Kain: Dead Son, wo ich erinnert, das ist dieses Legacy of Kain-Spiel, was wo bekannt wurde dieses Jahr auch, dass es gecancelt wurde. Und niemand hat so richtig verstanden, warum. Und nach so einem Downer, glaube ich, tat es für ihn sicherlich ganz gut, mal was ganz anderes ohne Publisher zu machen. Ja. Glaube ich.
War auch ein mega Erfolg. Also ich glaube.
Ja, ich glaube auch.
Da kann er jetzt erstmal finanziell auch davon zehren, im Sinne von, muss jetzt nicht Ramensuppen essen.
ja. Aber Micha, wo wir alle zusammen aktiv waren und leider auch unseren Technikkollegen sehr beim Bohren immer zuschauen mussten, Grüße an Stefan an dieser Stelle, Payday 2 ja. War ja eigentlich wie für uns gemacht, oder? Also wir mochten die GTA heißt ja total gerne und Payday 2 klang nach einem Spiel, wo wir dachten, geil, das wir irgendwie zusammen unterwegs als Einbrecher und irgendwie Heists veranstalten, das könnte doch nach unserem Spiel klingen.
Das ist eigentlich auch ganz gut. Also ich fand's, das ist ja jetzt die, also dieses Jahr kam eine Neuauflage, glaube ich, ne?
Die Konsolenversion. Halt. Ja. Genau, also für PC ist schon ein bisschen älter. Deswegen haben wir es auch jetzt erst drinstehen, weil da
genau.
Die PC-Version die Konsolenversion kam.
Ja, aber es gab ja auch für PS3 und Xbox, glaube ich, eine Version. Und dann kam jetzt dieses Jahr die für die neueren, für PS4 und genau. Xbox One, ne, wenn ich mich nicht irre. Und es ist aber eigentlich dasselbe Spiel mit ein paar Extras und schönerer Grafik und so. Aber ich finde es gut. Also es macht Spaß. Es ist
Crime Wave Edition.
Ja, es ist eins der, also wir haben jetzt echt dieses Jahr ziemlich, es sind ja sehr viele Multiplayer solcher Sachen jetzt auch auf Konsole rausgekommen. Ich muss aber sagen, dass Payday 2 habe ich wirklich auch länger gespielt. Jetzt nicht so lange wie Splatoon oder so, aber ich fand, das macht schon Spaß, weil das Witzige bei Payday finde ich ist immer so, dass man am Anfang denkt, oh, da gibt's ja gar nicht so viel Entdecken, das ist immer dasselbe Prinzip. Aber wenn man sich die Levels dann mal so genauer anguckt, dann gibt's eigentlich relativ viele Möglichkeiten, so einen Raub anzugehen, indem man zum Beispiel die Überwachungskameras benutzt oder vielleicht bestimmte andere Ziele, Alternativziele irgendwie ausmacht und so. Und ich finde, das entwickelt wirklich einen Reiz. Aber das muss man wirklich mit Leuten spielen, die man auch kennt. Also da mit wildfremden Leuten einzusteigen ist so gar nicht gut bei diesem Spiel. Das macht das Spielerlebnis eher kaputt. Das macht wirklich Sinn, sich da zu viert mit Freunden zu verabreden und dann zu sagen, okay, jetzt rauben wir Banken aus. Und dann macht das wirklich Spaß. Also ich fand das sehr, sehr cool. Hat auch so einen geilen Michael Mann-Style, finde ich. So.
Ja. Also Daniel und ich hatten irgendwie eher Frust als Lust.
Ja. Echt? Also, mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Fand's grauenhaft.
Ja. Ja. Echt?
Ja. Oh. Weil, also wir haben ja zusammen gespielt, wir haben ja mit Stefan gespielt, Manu, wir waren ja dann immer auch mit Freunden zusammen, haben auch im Chat geredet, der Christian war noch dabei und irgendwie haben wir es nicht geschafft, diese Mission. Das war alles immer so frustig, weil auch immer dieses, wenn du dann einmal einen Fehler machst, dann kommen gleich 2 Milliarden an Polizisten und so. Und das ist, dann weiß man nicht, soll man jetzt noch weitermachen hier mit Ballern, soll man nicht weitermachen, dann die ganzen Gadgets werden dir nicht erklärt, dann hat man immer gedacht, jetzt, wo wir irgendwie das und das haben, da können wir dann möglicherweise hier was die Tür aufsprengen und dann hat sich aber rausgestellt, dieses, was wir gefunden haben, das Gadget war gar nicht zum Sprengen, sondern da kannst du nur irgendwelche anderen Sachen mitsperren, das musst du aber auch erstmal rausfinden. Und dann dieses dumme Random Loot Drop, was dafür sorgt, dass man manche Missionen gar nicht angehen kann, weil man irgendwie das Item dafür gar nicht bekommt, nach dem Random-Prinzip.
Ja, und dass wir Einbrecher sind, die aber sich die Basics noch nicht leisten können, wie ein Schalldämpfer oder so.
Ja.
Und deswegen halt einfach, wir haben es ja nicht verstanden, dass man am Anfang erstmal grinden muss, irgendwie, um irgendwie Geld zu verdienen. Und wir wollten ja nicht auf Ballern spielen. Und wir haben aber dann diesen Museumsraub zum Beispiel, den haben wir ja dann einfach nie stealthy hingekriegt. Und in dem Moment, wo aber dann immer das Chaos losgebrochen ist, weil wir nicht die richtigen Items dafür hatten. Und in dem Moment, wo das Chaos losbricht, war es dann einfach immer zu viel. Also da wirst du zugespammt mit Gegnermassen, was dann auch keinen Spaß mehr macht. Weil wir haben ja dieses Spiel nicht gespielt, um einen Shooter zu spielen, sondern einen Einbruchsimulator zu spielen. Und irgendwie hat so wie wir das gespielt haben, hat es nicht zusammengepasst mit dem, was das Spiel dann irgendwie sein wollte. Also es war, man kann da, glaube ich, schon Spaß haben, wenn man irgendwann an der richtigen Stelle ist, vom Skill-Level und von den Items, aber da sind wir nie hingekommen. Es mag an uns liegen, aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel uns da auch nicht sanft eingeführt hat. Also das kriegt zum Beispiel jetzt im Jahresrückblick gesehen Rainbow Six viel, viel besser hin. Also wenn ich jetzt wählen müsste, welches Spiel ich Multiplayer-Freunden empfehlen möchte, die so diesen Heist-Charakter irgendwie spielen möchten, dann finde ich, ist Rainbow Six das deutlich bessere Spiel, weil die Charaktere da einfach fertig sind und du nur so Feinheiten ändern kannst und da das irgendwie als Gesamtpaket dann doch runder ist. Bei Payday 2 ist das alles so mit diesem random Geschichten und diese arg auf Action orientierte Geschichte, die hat mich irgendwie nicht begeistert.
Also ich finde, die unterscheiden sich aber schon stark. Die Payday 2 und Rainbow Six irgendwie. Also ich finde, ja, also Rainbow Six auf jeden Fall das geschliffenere Spiel, das stimmt. Aber ich finde aber auch so das Ganze, also generell, wie sich das ganze Spiel anfühlt und ein ganzer Flair drumherum und auch die Spielweise, das unterscheidet sich schon ziemlich irgendwie. Du kannst ja zum Beispiel bei Payday auch gar nicht in Teams gegeneinander spielen. Also du spielst ja immer nur diese Mission Und im Prinzip musst du diese Aufgaben erledigen, die Einbrüche halt erledigen und so. Und also ich fand das erstaunlich gut. Also ich habe vom Payday gar nichts gewusst. Ich habe den ersten Teil auch nie gespielt oder so. Und war von zweiten relativ überrascht so, weil das ist das Ding, dieses Gierigsein. Mhm. ist bei Payday 2 halt aber auch so immer so die gefährlichste Falle. So. Es gibt dann irgendwie, also gibt es ja auch so eine Karte, wo mit so einem Juwelierraub, da kannst du ja so irgendwie so einen Juwelierladen auseinandernehmen und dann steht irgendwo in der Gasse dein Fluchtauto und dann gibt es da irgendwie eine Straße dazwischen. Und je weiter du spielst, desto mehr Feinde kommen natürlich. Und irgendwann gesellen sich dann auch da oben auf den Dächern Scharfschützen dazu, die dich dann auch wirklich sehr schwer von der Bildfläche putzen können. Und aber du denkst dann immer, ah, scheiße, ich muss doch brauchen diesen, wenn ich jetzt diesen Geldsack nehme, dann kann ich das alles verdoppeln. Du setzt auch wirklich alles auf eine Karte. Also wenn du dann, wenn das Team nicht zusammenarbeitet und nicht zusammen dieses Risiko eingeht, oder wenn dann wirklich einer austickt, also es ist wirklich wie in so einem Heist-Film. Wenn da einer irgendwie zu gierig wird oder einer irgendwie, der vermasselt dann die ganze Tour und dann haben alle verloren. Dann ist das ganze
Geld. Wir hatten ja auch jemanden im Podcast dabei, der das hunderte von Stunden gespielt hatte nach eigenen Aussagen und der hat uns dann auch, es war immer so witzig in dem Cast, weil der immer so, ja, ich verstehe, was ihr meint, wenn man das aber dann so und so macht und wenn man das und das hat, dann ist es auch so und so und dann ist es gut. Aber wir haben dann halt auch gemerkt, so, du musst dich halt extrem auf dieses Spiel einlassen und das Spiel so spielen, wie das Spiel gespielt werden will. Und so wie wir es gespielt haben, war es aber halt dann nur frustig. Und das war dann aber für mich halt so der Schluss, wo ich gesagt habe, ja, aber dann ist es doch schlechtes Spieldesign, wenn ich mich dem Spiel so arg unterordnen muss. Und das war halt so ein bisschen so diese Diskussion.
Ja, und wenn du halt den Spielspaß erst nach 50 Stunden bekommst, genau, wenn du was freigeschaltet hast, also.
Ja, okay, so lange hat es bei mir nicht gedauert. Ich habe irgendwie so 2 Stunden gebraucht, um da reinzukommen. Ja. Ich glaube, das ist eher so, aber ich würde schon sagen, dass es auch ein Nischentitel ist unter den Multiplayer-Spielen. Also ich glaube, so Sachen, die wir vorhin genannt haben, aber auch generell Rainbow Six, ist einfach zugänglicher für alle. Ja, auch wenn man sowas auch noch nie gespielt hat oder so, dann würde ich auch eher dazu raten, so die anderen Multiplayer-Sachen auszuprobieren. Wenn man die aber alle gesehen hat, oder man will einfach irgendwie mal ein anderes Szenario haben, dann würde ich echt mal einen Blick riskieren bei Payday. Also
es ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man sich darauf einlässt.
Mittlerweile kriegst du es ja auch hinterhergeworfen. Also es hat ja auch kein Mensch gekauft. Und
es gab nur am PC jetzt ein paar ärgerliche Änderungen, weil die halt so arg auf diese Free-to-Play und auf diese
Microtransactions
gegangen sind. Und da gab es einen riesen Aufschrei in der Community. Aber sind sie,
glaube ich. Das haben sie ja wieder rückgängig gemacht, ne? Also aufgrund des Feedbacks, oder? Wenn ich mich nicht irre?
Sie haben es auf jeden Fall entschärft wieder, dass es nicht so extrem ist. Aber da ist eine ziemlich aktive Community auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall geliebt, dieses Spiel von manchen Leuten. Ne? Gut, das war es eigentlich schon. Nur so als kleines Goodie, weil ich es wirklich einfach viel gespielt habe im Juni, Fallout Shelter. Hat mich total überrascht, dass ich dieses Spiel so lange spielen kann. Das war ja so, auf der E3 haben sie ja gesagt, hier Fallout 4. Und als kleines Gimmick gibt's ab heute direkt jetzt zum Runterladen für iOS, später kam dann auch die Android-Version, Fallout Shelter. Und ihr könnt quasi in der 2D-Aufschnitt-Variante, so wie früher bei Sim Tower oder solchen Geschichten, könnt ihr euren Fallout Shelter, also euren eigenen Vault, mit Leuten befüllen, könnt die paaren, könnt Kinder kriegen, könnt irgendwie, müsst die versorgen. Also hatte so eine Mischung aus Sims und irgendwie Tamagotchi mit Fallout-Comic-Grafik. Also es war so angelehnt an diese Pip-Boy-Grafiken. Und ich habe das viel zu viel gespielt. Es hat mich total gefesselt. Es ist ein total simples Spiel, aber es ist bis heute irgendwie aktiv und es kommen irgendwie auch neue Inhalte. Also es kam dann auch so Piper zum Beispiel aus Fallout 4, konnte dann einziehen in deinen Fallout-Shelter und Dog Meat ist jetzt irgendwie auch als Haustier quasi Add-on kam das raus. Hatte zwar so Microtransactions, war aber Free-to-Play und hat mich total begeistert eine Zeit lang. Es war zwar dann irgendwann, merkst du so diesen Punkt, dass du ständig dieses Ding aufmachst und irgendwie die Leute und immer das Gleiche machst, immer die Leute versorgst und immer die Leute neu zuordnest. Aber bis zu diesem Moment, wo man merkt, das Spiel ist eigentlich nur noch Arbeit, hat es echt Spaß gemacht. Also.
Aber war dann auch das Problem, dass es dann hinten raus einfach nichts mehr zu tun gab?
Ja, natürlich. Bis zu dem Moment war es gut. Und wenn du dabei halt dein Shelter irgendwie so groß war, dass du alles freigeschaltet hattest, dann war es halt, ab dem Moment war es furzlangweilig. Ja, also wenn, ja, es war halt wirklich so, du konntest davor immer neue Räume freischalten und dann hattest du halt eine bessere Version des Kraftwerks und eine bessere Version von dem Diner, auch mit neuen Grafiken und so weiter, wo dann mehr Leute reingepasst haben und du konntest irgendwie auch neue Waffen freischalten und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, wo du alle Räume hattest, hat sich's halt angefühlt, als hättest du es durchgespielt und dann war es nur noch Arbeit, weil die dann einfach nur noch, du musstest nur noch klicken, wie bei so einem Farmville oder sowas, ohne irgendwie noch was zu erreichen. Und da irgendwie 120 Leute da drin irgendwie zu versorgen, das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, wenn du kein Ziel mehr hast, warum du das machst. Aber wie gesagt, es war umsonst und hat so diese Stimmung auf jeden Fall gut eingefangen, so ein mal so ein Spin-off zu der Fallout-Serie zu haben. War cool.
Und Bethesdas erstes Mobile-Spiel.
Genau.
Also, was kommt nächstes Jahr raus? Da machen sie doch bestimmt auch irgendwie was dazu.
Weiß nicht, was macht denn Bethesda jetzt?
Überlege ich auch gerade.
Doom kommt doch.
Ja, dann gibt es bestimmt auch Doom
schon. Ach ja, geil. Boah, Doom, da freue ich mich drauf.
Gut, aber dann haben wir es mit dem zweiten Quartal, ne?
Ja, ich habe auch gerade mal geguckt, weil es sonst nichts Großes mehr dabei. Nö. Das war's.
Oft ist das so, dass einem die Sachen dann auch immer erst später einfallen, wenn man sonst
regelmäßig. Ja, bitte guckt. Auch in die Kommentare schreiben, falls wir euer absolutes Lieblingsspiel verpasst haben. Bitte einfach noch erwähnen. Elder Scrolls Online kam, glaube ich, aber es hat keiner gespielt von uns, gell?
Nee.
Die Konsolenversion. Na gut, dann machen wir zu für heute. Morgen geht's weiter mit Q3. Juli, August, September kommt nach August, gell?
Also die zwei anderen beiden Jahreshälften, die sind natürlich alle ein bisschen prominenter und größer besetzt. Also da wird ordentlich aufgedreht, würde ich mal sagen.
Oh, was für eine Floskel.
Wobei man ja im Mai, Juni mit Witcher und Batman eh genug zu tun hatte. Also es war jetzt nicht so, als hätte man da nichts zu tun gehabt. Gell?
Wenn man Gut,
mag, ja. Dann bis morgen.
Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss.